Hallo.
Ich muss mal lachen.
Hallo. So starten wir. Ich finde, wir sollten jede Folge mit so einem Lacher starten. Ich glaube, das ist auch gut für die Kundenbindung.
Hallo.
Hallo.
Willkommen zum Rescreen der Filmpodcast.
Hier ist der Breyer.
Synchronsprecherin.
Ja, wie Robert Hallo. Pattinson.
Ja?
Der war der Reiher in Der Junge und der Reiher.
Na wirklich?
Ja.
Ah, ich hatte keine Ahnung, hast du den auf Englisch geschaut?
Nein, aber er ist im Englischen der Reiher.
Ah.
Also dann. Im Japanischen. Ist das ein,
aber jetzt überraschend.
Ich glaub, so gut Japanisch spricht er noch
ja,
nicht.
Ja, das wäre. So, ihr wisst schon, worüber wir reden.
Über Der Junge und
der Reiher.
Ja,
ja, wir dachten,
reden nur über gute Filme. Deswegen haben wir.
Es ist Zeit, eine Folge über einen kontroversen neuen Film.
Der ist nicht so kontrovers.
Er ist nicht kontrovers, er ist nur zwischen uns kontrovers. Ja. Er ist vielleicht auch zwischen uns gar nicht so kontrovers.
Ich weiß nicht, du hast dem wie viele Sterne gegeben? Zweieinhalb?
Zweieinhalb.
Das ist, glaube ich, sehr kontrovers.
Hm, ja,
ich
okay.
Ihm viereinhalb gegeben?
Ja. Wir können ja mal gucken.
Und ein Like.
Ich kann ja mal, ich nicht.
Obwohl, meine Freundinnen haben dem auch nicht so viel
genau,
gegeben.
Ich wollte jetzt nämlich gerade mal gucken. Der war ja am Anfang auf irgendwie 4, irgendwas bei Letterboxd. Wir sind down bei 4,0, was immer noch viel ist für Letterboxd, ja. Weil sich alles eigentlich bei 3,5 einpegelt. Ich habe überwiegend.
Ich habe sehr viele
Ja,
drei,
ich habe niemanden unter 4 Sterne. Ja. Ja, okay, aber es ist schon überwiegend.
Ich habe deine kopiert. Das ist falsch.
Ich habe auch Likes bekommen, glaube ich.
Ja, du hast du eine Review geschrieben?
Ich dachte. Natürlich nicht.
Nö.
Nee, habe ich gar nicht.
Likes.
Filmpalast Köln.
Du hast Likes auf deine 2,5-Sterne-Bewertung bekommen.
Nee, dann war die das wohl nicht. Ich dachte, ich hätte irgendeine E-Mail.
Du hast sehr viele Likes auf deine Priscilla-Bewertung bekommen.
8. Oh, das sind wirklich die meisten Likes, die ich jemals bekommen habe.
Also ich glaube, meine most liked Review ist 2 Likes oder so. Ja, ich habe wirklich nur 3 Likes für meine Bewertung von Close für Close to Crying.
Ja. Aber die ist auch gut.
Ja.
Da hätte ich mir mehr gewünscht, aber ich habe sie vielleicht noch nicht geliked. Ich kann das gleich mal machen.
Selbst meine Bewertung von Cars. Didn't know Michael Schumacher speaks fluent Italian.
Was? Oh. Kein Like oder was?
Kein Like.
Ja, so wie meine Review von The Boy and the Heron.
Von Oce Balboa.
Hast du auch ganz viele bei Letterboxd so Leute, die du nicht kennst?
Nee.
Also ganz viele ist wahrscheinlich übertrieben. Viele Leute haben wahrscheinlich sehr viel mehr. Aber ich hab da Leute, ich weiß nicht, wer die sind.
Ich habe zum Beispiel, sorry, ich muss noch eine Sache sagen. Ich habe auf meine Cars 3 Review, die heißt All Cars Movie in One Day, I Am Speed, kein Like.
Nein, ja. Ich gebe dir gleich ein Like. Ja. Die ist gut. Also die meisten Leute haben The Boy and the Heron schon relativ viele Sterne gegeben.
Bei mir ist es wirklich durchmischt. Ich glaube von 3 bis 4 Sterne.
Okay, aber das heißt mit meinen 2,5 bin ich schon
Du bist drunter, lower ich bin drüber, glaube ich.
Ja, okay.
Wir sind
wow, das ist ein Top-Team dann.
Top-Team.
Super, Top-Team.
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 Ja,
dann
also fangen wir mal an.
Fangen wir mal an, worum es geht. The Boy and the Heron, es geht um einen Jungen.
Viel Spaß. Da fängt es doch an.
Und dann
oder?
Passieren Dinge.
Du hast es nicht verstanden mit dem Stapelstein. Ich glaube, da hast du.
Die Stapel. Okay, aber jetzt mal, okay, mal Butter bei die Fische. Wie fasst man diesen Film
man kann
zusammen?
Aber das ist ja das Tolle. Man kann den Film doch gar nicht so. Aber ganz ehrlich, wie fasst man Chihiro zusammen? Wie fasst man.
Ja, okay, wir müssen trotzdem irgendwas sagen am Anfang.
Wir müssen was sagen.
Über den Film. Also, wir können jetzt nicht direkt anfangen, uns zu fighten.
Ich dachte,
vielleicht.
Ich rede.
Nein, ich meine, wir müssen vielleicht trotzdem sagen. Die Leute, die noch nicht gesehen haben.
Aber ich finde, es passiert halt sehr, sehr, sehr viel eigentlich. Das ist das Problem, es passiert zu viel.
Ja.
Weil so, das sehe ich so als Kritik eher, weil ich finde es nicht, dass nichts passiert. Also, es geht
nee, das ist meine Kritik. Es passiert
okay.
Alles.
Ja, ja, okay.
Ich habe, also es geht, am Anfang denkt man noch so, okay. Es geht um
dann
einen Jungen,
mal zusammen.
Der lebt mit seinen Eltern zusammen und seine Mutter stirbt in einem Brand in einem Krankenhaus und daraufhin gehen die zu seiner Tante
und seinem Vater.
Genau, also der ist doch dabei, oder nicht?
Ja.
Gut. Und leben da, irgendwo auf dem Land. Weiß nicht, ob man weiß, wo
ja,
das ist.
Irgendwo auf dem Land.
Und während dieser Sohn da eigentlich gerade erst ankommt, begegnet ihm ein Reiher, der dort irgendwie auf dem Grundstück umhergeistert und fliegt, der offensichtlich slightly sus ist.
Ja, sus.
Und durch diesen Reiher, aber auch durch so ein paar weirde Begegnungen, wie die sehr klassisch sind für einen Ghibli-Film, kommt der zu einem Turm, der dort irgendwo im Garten
der wird
auf
ja
dem Gelände steht.
Eingeführt, der Turm. Weil er ist da und das ist so.
Genau, es ist klar, der ist irgendwie verboten, der ist zugemacht worden. da ist irgendwas passiert, aber da redet man auch nicht so richtig drüber. Aber irgendwie fühlt sich dieser Junge sehr von diesem Turm auch ange... Also es ist natürlich spannend.
Phallus-Symbol.
Ja. Genau. Nein, es ist einfach spannend, weil es, glaube ich, verboten ist. Ja. Aber irgendwie wird dann klar, der irgendwas ist da Turm. Magisch da dran an diesem Turm und irgendwie will man da rein und das passiert dann auch.
Mhm. Wir sollten das mal interpretieren direkt.
Und über diesen Eingang in diesen Turm passieren und jetzt breche ich wirklich ab, mit zu erklären, worum es geht... Kommt er in eine Welt, die auf irgendeine Art die Welt ist, die Welt, in der er sozusagen real, Anführungszeichen, lebt, zusammenhält oder bestimmt? Da gibt es verschiedene Leute, die da herrschen, verschiedene Vögel, die irgendein Regime aufgebaut haben, irgendeine weise Person, die irgendwelche Plötzchen aufeinander stapelt und das total wichtig ist.
Eine Metapher für ihn.
Da trifft er auf seine Mutter, die in einem Geburtsraum liegt, in den er nicht hätte eintreten dürfen, aber es trotzdem macht. Und dann rennt er da so durch und der Reiher ist auch da.
Der aber nicht der Reiher ist, sondern ein Mann.
Der nicht ein Reiher ist, sondern ein Mann mit einem Reiherkostüm, was super süß ist.
Und wenn das Kostüm funktioniert, dann kann er fliegen. Und wenn er aber...
Ja. Und dann begegnen sie auch noch gewissen Personen, die auch in seiner realen, sag mal, Anfangswelt... Die Anführungszeichen seht ihr nicht. Ganz viele Anführungszeichen die ganze Zeit. In seiner realen Welt vorkommen, die aber anders alt sind oder auch ein bisschen anders aussehen oder so, aber die da irgendwie auch alle unterschiedliche Rollen spielen. Und auf dem Weg begegnen wir natürlich ganz, ganz vielen Wesen und Geistern und artigen Figuren, die verschiedene Dinge machen. Wir begegnen irgendwelchen sehr süßen, kleinen, weißen Geistmännchen, die... offensichtlich die Neugeborenen werden, wenn sie auf die Welt kommen, was so ein bisschen das Gefühl erweckt von, okay, wir begegnen uns irgendwie in so einer Unterwelt, die definiert, was auf der Oberwelt, in der er sozusagen gestartet ist, passiert und irgendwie bestimmt das alles gegenseitig. Aber wie und how und wie sich das zusammenhält und wer da jetzt welche Rolle spielt und warum die überhaupt alle da sind und wie er da hingekommen ist und was er da jetzt machen soll, habe ich bis zum letzten Moment wirklich nicht verstanden.
Aber musst du alles verstehen?
Nein, aber ich muss überhaupt nicht alles verstehen. Okay, meine Kritik, vielleicht fange ich damit an, das wissen unsere ZuhörerInnen ja noch gar nicht. Meine Kritik ist einfach, dass mir das zu viel random war. Mhm. Also ich finde... Es war so, und das, was ich eben schon gesagt habe, der ist 124 Minuten lang, was ein sehr langer Film ist. Und ich kriege keinen Anhaltspunkt so richtig, ab vielleicht Minute 30, warum wir wo sind. Ich habe das Gefühl, die Hauptfigur ist unglaublich passiv und wird einfach in sehr randome Szenen reingeworfen, die aneinandergereiht sind und die immer irgendwie eine Lösung finden, die aber in diesem Film keiner Logik folgen für mich, so die ich nicht verstanden habe vielleicht auch einfach, die keine... Linie folgen, die aber auch so und ich habe mich so lange gefragt, warum ich das bei anderen Ghibli-Filmen nicht habe. Mhm. Weil die sind ja totale Wahnsinns-Fantasiewelten irgendwie. Mhm. Und trotzdem haben die aber so eine Art von Logik in sich, die auch irgendwie erklärt wird oder vielleicht auch gar nicht erklärt werden muss, aber die geben mir ein anderes Gefühl von so ist die Welt, so funktioniert die dort, wo wir jetzt gerade sind. Und dann kann ich diesen Regeln folgen und habe irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Und ich hatte das wirklich, also vielleicht die erste halbe Stunde kommt man ja noch ganz gut rein, ab dann 0,0. Ich wusste überhaupt nicht, warum, es ist so viel passiert für mich, wie du darfst nicht in dieses Geburtsraum von deiner Mutter, sonst passiert was Schlimmes und dann wird ihm das gesagt, aber es passiert dann eigentlich auch nichts Schlimmes und es lässt sich wieder abwenden, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es sich abwenden lassen hat. Dann gibt es diese Szene mit den Klötzchen, deswegen hat Chris das angemacht, wo ihm gesagt wird, er ist irgendwie dafür jetzt verantwortlich, er muss diese Aufgabe übernehmen, diese Bauklötzchen aufeinander zu stapeln und die müssen halten und die dürfen nicht kippen. Aber dann kommt irgendein Vogel daher und lenkt alle ab und dann kippen die alle um und eigentlich ist auch egal. Mhm. Weißt du, man war so oft an so Situationen, wo man dachte, das ist irgendwie der Schlüsselmoment. Wenn die, und ich kann damit leben, wenn mir jemand sagt, in dieser Welt dürfen die Klötzchen nicht umkippen, sonst passiert das und das, dann nehme ich das komplett an. Ist mir scheißegal, was diese Klötzchen sind oder so und man kann das ja dann interpretieren. Aber in dem Fall war es so, wenn diese Klötzchen umfallen, passiert was Schlimmes und dann passiert es und dann passiert aber eigentlich doch nichts Schlimmes und eigentlich ist es auch egal, weil am Ende sind wir doch wieder da rausgekommen.
Das Leben ist sinnlos, soll der Film einem sagen.
Nee, jetzt hau du mal raus.
Ich habe das alles nicht so richtig also ich habe ihn auch nicht komplett verstanden, aber ich fand
es... Das ist so geil, wenn du jetzt einfach raushauen würdest.
Jetzt erstmal die Erklärung dafür. Aber ich habe halt schon voll Bock mehr. Also ich bin jetzt auch nicht der Jung- und Reiher-Experte hier. Ja. Ich habe ihn auch erst einmal gesehen. Ich wurde übrigens in dem Screening, bin ich krank geworden.
Oh,
ich habe
das
Gefühl,
ja,
ich habe so stimmt. Fieber bekommen.
Ja, in dem, ganz passend dafür.
Ey, das war perfekt. Wirklich.
Wenn
war
du
am
denkst,
Ende wie in
der
so einem
Film
Fiebertraum.
War so, weil du halt Fieber hattest. Nein, der ist so.
Ja, voll, das glaube ich auch. Aber es war halt perfekt gepasst, weil ich wurde... immer, ich war so, es wurde immer wärmer. Ich war so, oh scheiße, ich weiß nicht, was mit mir los ist.
Ja, vielleicht wirklich ganz gut.
Und es war so, der Film war so, what the fuck geht ab? Und dann war ich so, oh mein Kopf, I don't know. Und dann ist das nächste, ich fand es perfekt. Mhm. Also vielleicht hat mein Zustand mir den Film auch nochmal besser gemacht. Aber was ich meine, ist, dass diese ganzen Sachen, die dich gestört haben, fand ich oft als gar nicht so störend, weil für mich war das halt, also mir hat das zum Beispiel, also ich fand, es war Teil davon, dass man nicht so viel verstanden hat, weil am Ende ging es mir so ein bisschen darum, dass dieser, dass alles so, gerade so am Zusammenbrechen ist. Alles ist, man kann sich an nichts mehr festhalten, dann springt der von A nach B, dann sind wir auf einmal an diesem Wasserding. Man kann sich so an nichts festhalten, weil alles gerade am zerstört werden ist. Ja. Alles ist gerade auf dem Weg von what the fuck is happening. Wir haben keine Imagination mehr. Natürlich kann ich jetzt, ist jetzt sehr weit gedacht oder vielleicht auch nicht weit gedacht, eigentlich gar nicht weit gedacht, geht es natürlich auch, wenn wir uns viel mit Hayao Miyazaki beschäftigen, darum, dass wir eigentlich schon seit 20 Jahren denken, dass er keine Filme mehr macht, weil er 85 ist oder wie alt. Und er immer irgendwie sich so ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht weit gedacht, dass er sich selber als diesen Schöpfer sieht, der irgendwie Welten aufbaut und Imagination. Und der aber irgendwie das weitergeben will, aber merkt, eigentlich ist alles am Zusammenbrechen, nichts ist mehr da, es sind super viele Stränge, die irgendwie am irgendwie zerbrechen sind. Und er sucht eigentlich diese, eigentlich ist er derjenige, der die ganze Zeit diese Person sucht, die auch ihn sucht, um das aufrecht zu erhalten. Aber am Ende hat man nichts, woran man sich festhalten kann, weil man hat so einen Block von, da ist dieses eine Ding und man weiß nicht, was es mit einem macht. Aber irgendwie finde ich, ich finde diese einzelnen Blöcke bewegen einen ja schon. Also ich finde, am Ende hat er ja schon eine Heldenreise. Nicht Heldenreise, aber es ging ja schon darum, dass er immer einen Schritt weiterkommt. Dann wird er mit dem nächsten Problem konfrontiert.
Aber kommt er weiter oder rennt er die ganze Zeit im Kreis?
Nee, er kommt ja schon am Ende, ist er bei dem Schöpfer und am Zielort und dann ist er wieder in der Welt und hat diese Erfahrung
mitgenommen. Ja, aber wir wussten ja gar nicht, dass er diesen Schöpfer sucht. Also das ist ja gar nicht der Fall. Nee, er denkt, er geht da rein, weil er denkt, seine Mutter ist da drin.
Ja, aber er geht los, weil er denkt, dass seine Mutter drin ist, aber auch, weil er will das jetzt weitergehen, gucken, wie weit er irgendwie kommen kann. Er will das irgendwie austesten. Natürlich geht er am Anfang.
Also er macht das, aber ich finde überhaupt nicht, dass
das. Aber es ist ja am Anfang auch gar nicht seine Mutter. Es ist ja am Anfang sogar diese eine Frau, mit der er nicht wirklich viel zu tun hat, die jetzt auch krank ist.
Ja, aber heißt das nicht sozusagen, sagt er das nicht irgendwann am Anfang, dass der Raya sagt, glaube ich, dass er dort seine Mutter wiederfinden kann?
Ja,
imaginiert dann auch das Bild. Und er sagt, ich weiß, dass das wahrscheinlich ein Trick ist, aber ich muss hier reingehen, weil es sein kann, dass ich meine Mutter wiederfinde.
Ja, stimmt.
Und das ist ja schon seine Motivation, da reinzugehen.
Aber er trifft ja seine Mutter am Ende.
Er weiß es aber sehr am Ende erst, wie wir alle.
Ja, aber er vertraut diesem Raya. Er vertraut diesem nicht vertrauenserweckenden.
Wirklich nicht vertrauenserweckenden Raya.
Aber das ist ja das, was er sagt. Selbst wenn die Hoffnung besteht.
Ja, aber auch das war nicht das Thema. Also auch das war nicht, weil du sagst ja gerade, er kommt ja ans Ende. Er trifft ja den Schöpfer. Na, er wollte seine Mutter finden.
Welcher ist der Schöpfer?
Gives a fuck, dass er diesen Schöpfer findet. Also ich verstehe schon.
Aber er trifft seine Mutter ja schon vorher. Das ist ja dieses Mädchen, was. Das erfüllt ihn ja schon irgendwie. Und dann will er weiter, weil er diese Reise. Er hat ja auch irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo er auf diese Reise eher geht, wo die Reise das Ziel ist, wo er ganz viele traumhafte Welten sieht.
Das wird überhaupt nicht gesagt. Ich finde, das kann man im Nachhinein so sagen, aber ich finde, das ist überhaupt nicht angelegt in dem Film. In dem Film wird mir immer wieder gesagt, da ist ja klar, dass der das machen muss. Der muss ja jetzt da dieses Rätsel.
Aber
er kann
ja nicht mehr raus. Wo soll er bei mörderischen Wellensittichen den essen wollen?
Ja, aber dann soll er wenigstens verwirrt sein. Also er nimmt die Welt ja auch total an. Er ist so,
aber es
klar,
gibt ja
Wellensittiche
Weg
irgendwie.
Doch,
ja, aber auch das wird mir nicht erklärt. Also dann sollte das doch ein Thema sein von, ich habe jetzt meine Mutter gefunden und ich will hier rausfinden. Wie finde ich hier raus? Offensichtlich muss ich den Weg gehen. Also so ein bisschen mir an die Hand legen. Warum
wolltest du
wir
unbedingt
das hier
da raus?
Gerade
ich wollte
tun.
Da bleiben.
Ich wollte auch da bleiben, aber du sagst ja gerade, er wollte einen Weg rausfinden und er musste dafür die Reise machen, weil er weiß ja nicht, wo der Ausgang ist. Das wird ja nicht gesagt. Das kann ich ja im Nachhinein so da drauflegen. Das stimmt ja auch. Ja. Offensichtlich wusste er nicht, wo der Ausgang ist. Aber es wird nicht gesagt, er hat nie die Szene, wo er sagt irgendwie, oh, keine Ahnung, also muss ja auch nicht ausgesprochen sein, aber so dieses, ich renne jetzt hier mit, weil ich probiere, zu einer Lösung zu kommen, um hier wieder rauszukommen. Der will nicht da raus, der will in dieser Welt ja gar nicht leben, in der der lebt. Der hat gar keinen
Moment,
Bock auf diese Tante da in diesem Land.
Aber ab dem Moment, wo er halt drin ist, ist er ja gefangen. Also es ist ja, ab dem Moment, wo er drin ist, ist no way out.
Ja, voll, aber dann...
Da muss er mitmachen, was soll er machen?
Ja, aber dieses, ja, ist voll und das ist ja auch, also so ist es,
ja.
Und ich bin das auch, ich sitze auch als Zuschauer eine Person, da muss so mitmachen.
Du bist jetzt anderthalb Stunden
und es passiert nichts, was mir aus irgendeinem Grund irgendwas sagt.
Das sagt doch ganz viel. Tötende Wellensittiche, das ist eine Metapher für... Muss ich noch überlegen.
Also ich finde das Argument natürlich gut, dass ja, das ist eine total zerfallene Welt und diese, alles ist so random und arbiträr und alles kann irgendwie alles sein und niemand weiß mehr, wo man sich eigentlich dran festhalten soll, ist natürlich eine super, ein super Symbol für unsere heutige Welt.
Mhm.
Aber auch das, finde ich, ist nicht der Geschmack, der am Ende zurückbleibt als Thema vom Film. So.
Warum? Nicht so, es geht ja am Ende schon darum, hey, du bist der Einzige, ich brauche einen Nachfolger und am Ende ist so...
Wer ist der Typ?
Der Schöpfer.
Wo kommt der her? Wann wussten wir von dem? Ich habe das Gefühl, wir erfahren auch immer erst von den Leuten,
so
wenn wir vor denen stehen. Nee, irgendwie sind so, ah, klar, der Wellensittich-Anführer. Natürlich ist der eine Gefahr. So, und ich habe noch nie von dem gehört. Ich wusste überhaupt nicht, dass der ein Thema ist. Und dann steht der da in der Szene und alle sind so, oh mein Gott, natürlich.
Da wurde schon in Kikis Delivery Service, wurde so ein Hint dazu.
So hat sich's angefühlt. So hat sich's angefühlt, ich müsste wissen, was der Wellensittich-Anführer für eine fiese Figur ist, weil das wurde niemals, der ist einfach da und ich soll irgendwie mir jetzt was daraus machen, was der ist.
Mhm. Aber hättest du da dir gewünscht, dass noch so eine Backstory von, wie er Wellensittich,
darum geht's überhaupt
nicht. Er ist halt größer und stärker als die allen anderen Wellensittiche.
Ich finde, die sind immer so aufgetreten, als sollte klar sein, was für eine Rolle die jetzt übernehmen. Auch der Schöpfer. Für mich kam der Schöpfer sehr. Schon, dass wir den so nennen, als hätte der so heißt.
Ich habe
keine Ahnung, ob der so heißt.
Nicht.
Aber der kam, der war einfach plötzlich da. Und dann hat er gesagt, es ist total wichtig, dass diese Klötzchen aufeinander gestapelt sind. Und ich war so, hä, warum? Vor 2 Minuten war es noch wichtig, dass der Wellensittich-Anführer irgendwie nicht irgendwie irgendwas macht. Und davor war es wichtig, dass die Wellensittiche nicht essen. Davor war es wichtig, dass diese Figuren, die zum Himmel hochschweben, nicht von irgendwelchen Tieren angegriffen werden, weil dann kommen die Leute nicht auf die Welt. Und davor war es wichtig, dass du nicht in das Geburtshaus gehst. Aber warum, weiß ich bis heute nicht. Und eigentlich ist auch egal. Weil all das ist passiert. Die Dinger wurden abgeschossen von den Vögeln im irgendwie Himmel. Er ist in das Geburtshaus reingegangen. Die Klötzchen sind umgefallen. Der Wellensittich-Chef hat sich plötzlich überlegt, dass er doch okay ist und nichts macht, was ich nicht verstanden habe. I'm out. Ich habe wirklich zu viele Szenen, die... Und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, für mich ist es nicht so random, dass mir erzählt wird, es ist alles so random. Woran sollen wir uns festhalten? Sondern es ist so random, aber mit so einer Selbstverständlichkeit, als wäre es klar, was mich zurücklässt mit, bin ich zu dumm, um den Film zu verstehen.
Mhm.
Also vielleicht 99%ige Wahrscheinlichkeit ist das genau der Fall.
Mhm.
Und ich habe es einfach nicht gereilt. Und ich verstehe auch, dass da wahrscheinlich sehr viel mehr Bilder drin liegen und Symboliken und Themen, die ich nicht verstehe. So. Also zum Beispiel auch dieser Raum, wo die Mutter, was ich jetzt schon ein paar Mal meinte, irgendwie dieser Geburtsraum oder so, der hat ja eine totale Symbolik und der hat wahrscheinlich auch eine totale Tradition, die mir nicht so geläufig ist. Oder wo ich nicht genau weiß, was dahinter steckt. Vielleicht, wenn man das kennt, ist es offensichtlich, warum man da nicht reingehen darf oder so. Also vielleicht kommt da schon auch viel Unwissen mit. Aber
du findest ja schon ein Problem, dass es so Szene, so abgeschlossene Szene für abgeschlossene Szene für abgeschlossene Szene
genau,
ist,
die aber dann trotzdem irgendwie Sinn ergeben sollen, aber für mich das nicht tun.
Also ich mochte das zum Beispiel ganz gerne, dass es
also
so...
Ich fand es einfach schön.
Ich fand ihn sehr schön, ja.
Das fand ich auch, dann ja auch.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie manchmal... ich habe zum Beispiel, mich hat das voll gehuckt, den nochmal zu gucken und mal mir mehr Zeit dafür zu nehmen und mir so...
Hinter mir ist jemand aufgestanden und gesagt, ja, beim zweiten Mal hat es genauso wenig Sinn gemacht wie beim ersten Mal, aber so total freudig.
Ja, okay, vielleicht muss ich mich damit mehr... Ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen mit Hayao Miyazaki auseinandergesetzt und weniger mit dem Film, aber ich habe schon noch voll... Also der hat mir halt so viel gegeben, dass ich schon Bock habe, mich da ein zweites und drittes Mal drauf einlassen zu wollen.
Ja.
Also,
puh, ich glaube ich nicht.
Ja, das finde ich... Aber ja, ich überlege gerade, es stimmt schon, dass die anderen Filme sehr viel klarer sind, aber ich finde, bei anderen Filmen habe ich auch nicht direkt am Anfang alles verstanden und alles wurde mir so irgendwie gegeben, sondern ich habe auch manche Sachen, die haben dann...
Ich finde auch nicht alle Ghibli-Filme sind eine 5 von 5.
Aber viele.
Aber vielleicht kurz, aber machen wir gleich später noch. Ja, ich will später noch fragen, was dein Lieblings-Ghibli ist.
Chihiros Reise ins Zauberland. Sorry, du hast es schon gefragt.
Ja, komplett richtig. Richtige Antwort. Okay, aber meistens
Jakob würde,
glaube
ich, sagen, Kikis Delivery Service.
Oh, der ist auch toll.
Ja, aber nicht.
Und meistens wird es danach schwierig. Judith würde sagen, Prinzessin Mononoke.
Ja, Prinzessin Mononoke fand ich auch toll.
Mm, der kommt bei mir erst weiter hinten.
Ich muss sagen, ich bin...
Jetzt sind wir doch drin. Haha.
Ich bin auch ein sehr großer Sucker für Howl's Moving Castle.
Ich finde das Schloss im Himmel besser.
Ja, ich fand Howl's Moving Castle... Ich finde aesthetically... Mhm. Hat er mich geflasht und ich fand so, Moment, diese Flamme und der Zauberer. Und
ich habe als Kind auch immer so kleine mystische Häuser gemalt und gezeichnet. Geil. Und irgendwie hat mich das da sehr daran erinnert. Okay. Und so, oh, wenn das doch so gehen könnte, ist das geil.
Aber ich fand toll. Viele, ich bin auch, obwohl er ja auch eher einer seiner eher schlechter ankommenden Filme ist, ich finde Ponyo auch super toll.
Ponyo mag ich auch gerne.
Ja, ich lieb's. Ich finde
Ponyo ist einfach witzig.
Ja, voll. Totoro finde ich auch toll.
Ja, Totoro habe ich nie so ganz so reingefunden.
Du warst schon zu also, alt.
Ja, vielleicht, also na, obwohl Kikis kleiner Lieferservice würde ich auch sagen, ist ein sehr kindlicher Film. Ich finde den, der, ich glaube, ich liebe den auch, weil ich gewusst hätte, ich hätte den mit 13 sowas von geliebt. Irgendwie so, ja, da habe ich den halt nicht geschaut. Aber ja, so die kleine Hexe, keine Ahnung, hat ja all diese Sachen irgendwie gelesen.
Der ist von 89, what the fuck.
Die ist halt so toll, also der ist so wunderschön.
Ja.
Und ich meine, was die alle gemeinsam haben, und da zählt auch der Junge und der Reiher zu, ist die Ästhetik. Und die Figuren, die da aufgemacht werden, allein dieser Reiher und diese Person, die da drin steckt und so, diese Zeichnungen, das ist der Hammer. Also das war auch bei dem Film gar keine Frage. Ich finde das so, die sind so unglaublich schön alle irgendwie. Und klar gibt es ein paar, die irgendwie Nausicaä oder so Sachen, die rausfallen von der Ästhetik, die jetzt nicht so sind.
Wie das, ich finde Mononoke eigentlich auch ein bisschen.
Schon, alle haben ja, und Kiki's Planet ist auch ein bisschen anders als Chihiros Reise oder so. Das sind ja auch nicht die gleichen RegisseurInnen und so, aber ich glaube, die haben alle gemeinsam.
Nee, aber die sind jetzt alle von, wahnsinnig. Die sind alle von ihm. Also Kiki, Nausicaä, Mononoke, Ponyo, Schloss im Himmel, House Moving Castle. Wenn wir jetzt über komplett auf Ghibli gehen, da sind natürlich noch dieser Grave of the Fireflies und.
Ja, habe ich auch noch Filme.
Prinzessin Kaguya ist wirklich so sehr toll.
Ich fand den ja nicht so gut.
Ach, scheiße, den hatten wir schon mal, ne?
Ja, also der ist toll, der ist wunderschön und die. Also, beruht ja auf einer
so eine Geschichte. So eine,
genau, ich weiß nicht, ob das ein, wie man das nennt, ob das eine Sage oder eine, keine Ahnung. Und das appreciate ich natürlich, aber so die Storyline war mir ein bisschen sehr conservative für einfach was ich finde, was Studio Ghibli irgendwie wahnsinnig gut macht. Es ist eine irgendwie so der frühen Werke, die unfassbar gute weibliche Rollen haben.
Mhm.
Irgendwie Kids wie Erwachsene, die irgendwie, also das so coole Mädels irgendwie und Kinder und Frauen irgendwie vorkommen, was ich, und halt in Filmen aus den 80ern.
Mm.
So, und das ist einfach was, was ich super liebe, und das finde ich bei Prinzessin Kaguya geht es einfach darauf, dass es natürlich auch auf einem anderen Text basiert, mir ein bisschen verloren und war so ein bisschen sehr, weil da geht es ja auch um irgendwie so die Liebe finden oder in so diesen nächsten Step der Ehe irgendwie einzugehen und so.
Ja, es war ein bisschen alte Geschichte.
Genau, das war mir so ein bisschen zu oldschool, und das glaube ich auch einfach nur, weil ich das von einem Ghibli-Film nicht so richtig erwarte, weil die sind sehr frei, finde ich oft, in ihrer wie man das Leben halt gestalten darf. Und das ist irgendwie total schön. Ich habe eine Sache, die mir aber an Der Junge und der Reiher richtig gut gefallen hat. Und ich meine, die 2,5 Sterne sind ja auch 2,5 Sterne. Die
naja, aber wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass 2,5 Sterne nicht, dass du jetzt, das ist schon negativ.
Das ist negativ, aber nichtsdestotrotz hat der ja Sterne von mir bekommen. Also wenn ich einen Film wirklich nicht mag, dann kriegt er keinen Stern von mir.
Aber ich fände es schon krass, wenn du da keinen Stern
gegeben hättest. Genau, weil natürlich ist der wahnsinnig gut gemacht.
Ja.
Ist wunderschön. Und ich finde, der hatte eine total gute, einen guten Humor. Und den fand ich ein bisschen neu. Also, die haben ja immer auch Humor.
Ja.
Aber der hatte so punktuelle Jokes irgendwie gesetzt.
Aber was denkst du gerade?
Die Szene mit dem Reiher, wo der dem den Pfeil durchschießt und dann muss der dem so einen Fropfen machen. Ja. Weil wenn der, also die ist auch komplett random wieder. Und dann fällt der Fropfen, dann geht der so da rein und dann hängt der Fropfen ihm aber irgendwie auf den Gehirn oder so und der hält das so nicht aus, dann muss er den Fropfen wieder. Also der hatte irgendwie sowas. Oder halt die Sittiche.
Ja,
war die. Also weil die Sittiche dann irgendwie ihre Messer wetzen und so.
Ach so, dass sie alle ihre Messer hinterm Rücken haben.
Ja, genau.
Haben. Ich fand aber das
die fand ich so komisch.
Der den gelassen hat. Also ich finde, er hat sich ja auch. In Der Wind hebt sich, fand ich, ging es ja auch schon eher ein bisschen an eine erwachsene Geschichte von ihm. Und ich finde, der hat jetzt wieder so ein bisschen die Kurve bekommen. Es ist natürlich immer noch eine sehr erwachsene Geschichte.
Ja.
Und ich glaube, aber das mag ich so daran, dass ich das Gefühl habe, ey, der funktioniert, also das meine ich so, du musst dem nicht hundertprozentig folgen können. Du siehst eine interessante, du siehst so Momente.
Ist der eher für Kinder?
Ich glaube halt nicht. Ich glaube, der ist schon sehr hart natürlich, aber es geht ja immer bei ihm. Es sind ja immer irgendwie Verlust der Familie. Also es ist ja nicht so. Chihiro ist super traumatisierend.
Super
die Mutter, die Eltern, die zu Schweinen werden und die ihren Namen nicht vergessen. Also es sind ja sehr viele, die ich sehr irgendwie traumatisierende Ideen. Also, aber trotzdem finde ich, funktioniert es für Kinder, weil der Kinder halt, das finde ich ja auch spannend bei Ghibli, also bei, nicht bei Ghibli-Filmen, weil ich finde, Ghibli macht auch sehr viele Erwachsenenfilme.
Ja.
Aber bei Hayao Miyazaki, dass er so Kinder einfach gleich anspricht und irgendwie versucht, diese Fantasie einfach in Kindern anzusprechen und dann dadurch sagt, hey, das ist vielleicht eher für Kinder. wenn man halt da auch zu sehr irgendwie, es kann natürlich auch ein leichter Weg raus sein, dass man sagt, hey, das ist einfach, dass diese kindliche Fantasie, es muss nicht alles hintereinander gepackt werden. Und ich muss auch sagen, mir hat das auf jeden Fall geholfen, diese Doku über ihn zu sehen, wie er auch arbeitet. Weil man merkt, es geht ihm halt viel mehr um so Ideen darin und um Bilder und um das, dann ist dann viel mehr ein Film, der um ein Bild rum funktioniert. Das ist ein Bild, wie zum Beispiel bei Ponyo sie auf dieser Welle steht und irgendwie ist dann so der Film, der darum irgendwie funktionieren muss. Und dann gibt es kein Storyboard, sondern er überlegt sich so Stück für Stück, wo, was machen die Figuren jetzt? Und ich finde, das fand ich auch dieses, deswegen fand ich den Film im Zusammenhang damit nochmal spannender, weil es geht eigentlich darum, er testet seine Fantasie noch. Mhm. Er ist ein sehr, 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 sehr alter Mann, der irgendwie noch zeigen will, dass er irgendwie Fantasie hat. Ja. Und sieht sich in dieser Geschichte, ich glaube, es ist natürlich auch viel so Meta-Shit, warum man den Film dann geil findet, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, ich wusste nicht, dass Hayao Miyazaki noch einen Film machen kann und ich sehe irgendwie diesen Jungen und ich sehe so, boah, der hat fantasievolle Bilder und kleine Geschichten, die aber auch irgendwie für mich in der Geschichte, in der kleinen Geschichte aus voll funktionieren und für mich war das so eine Ansammlung von kleinen Kurzerlebnissen, die aber dann dazu führen, dass er merkt, hey, wer macht eigentlich meine, wer ist nach mir die nächste Generation der Fantasie ist. Ich glaube, es kann ich nicht eins zu eins abgeben, sondern es muss einfach Leute geben, die so wie sie machen. Ja. So. Und das fand ich irgendwie im Gesamten, dachte ich so, oh, sehr, irgendwie so simpel dann auch erzählt, dass es jetzt nicht, dass ich da sitzen muss und 20 Stunden analysieren muss, was die Szene meint, sondern es ist so einfach zu verstehen.
Ja, obwohl ich glaube, dass sowas schon kommt, wenn man sich mehr damit beschäftigt. Also klar, wenn man den Film guckt, denkt man nicht, Miyazaki hat sich wahrscheinlich, diese Rolle von diesem Erfinder da reingestellt, weil das, also das ist nicht so.
Es muss ja auch nicht so sein, aber ich fand das,
muss ja auch nicht, aber ich glaube schon, dass einfach das Argument ist, dass der Film sehr viel interessanter ist, wenn man noch mehr darüber liest irgendwie und sehr viel Background braucht. Und ich habe auch ein bisschen dann halt irgendwie Artikel über diesen Film gelesen und dann kommen mir alle mit so, ja, keine Ahnung, natürlich ist das autobiografisch, was ich immer ein bisschen K.O.-Argument finde irgendwie. Das finde ich spannend, wenn man sich damit beschäftigen will, aber der Film ist nicht gut, weil der autobiografisch ist irgendwie. Und ja, ich... Vielleicht wollte der mir einfach zu viel. Ich bin so ein bisschen überdrüssig, dass ich erst darüber ganz viel lesen muss, um da irgendetwas reinzuinterpretieren. Und dann, natürlich kommt dann mehr. Wenn du das jetzt so sagst, denke ich auch, ja, eigentlich eine schöne Haltung, irgendwie so ein Bild anzufangen und dann so weiterzugehen und so. Aber das, funktioniert das für mich filmintern? In dem Fall, nee. Und es hat früher, vielleicht ist das auch einfach so, vielleicht hat der früher einfach für mich besser einen, trotzdem in diesem ganzen Wabern einen roten Faden gefunden, an dem ich mich festhalten konnte irgendwie.
Ja, voll.
Das hat mir mehr gegeben. Ich war überfordert und dadurch, um ehrlich zu sein, saugelangweilt.
Mm. Okay, das kann
ich glaube, ich war nicht gelangweilt, weil der Film schlecht ist, sondern ich war gelangweilt, weil ich irgendwann aufgegeben habe, irgendetwas zu verstehen. Mm. Und das ist ein, das ist immer ein Genickbruch für einen Film, wenn ich irgendwie aufgebe. Das ist so, jetzt einfach nur noch aushalten irgendwie die nächste
Weil das
Stunde.
Hätte mir gar nicht, ich fand, da hatte ich gar nicht die Zeit, so aufzunehmen. Ja. Ich war dann so, ich wollte wissen, was bei dich alleine hat mir dieses Bild der Wellensittiche in diesem Haus gereicht. Ich war so, was geht bei diesen Wellensittichen ab? Oder als die auf dieser Insel waren und ich war so, was ist in diesem, in dieser Höhle drin?
Ja.
Und wer ist diese andere Figur? Und was sind das für, also ich war so die ganze Zeit so, ich wollte mehr, also ich bin dann vielleicht auch zu sehr Fanboy, dass ich so dachte, ich will noch mehr, gib mir.
Ja, aber ich habe mich noch nie auf so ein, also wirklich lange nicht mehr auf einen Film so gefreut, wie auf diesen Film.
Aber willst du nicht mehr wissen, was bei diesen kleinen Wesen, also ich fand am ehesten repetitiv diese kleinen Wesen, die Menschenseelen sein sollen. Das fand ich das Einzige, was mich genervt hat. Das hat mir.
Und das war das erste Mal bei einem Ghibli-Film, wo ich dachte, ihr habt offensichtlich geklaut. Diese Szene ist quasi 1:1 in Soul. In Soul springen die nach unten und dann schweben die nach unten auf die Welt. Aber es sind kleine,
durchsichtige so
Geisterwesen.
Her.
Ich meine, das ist auch genau, das ist auch bei Soul schon geklaut aus ganz vielen Traditionen. Aber das war das erste Mal, ich dachte, das habe ich schon gesehen.
Ja, das fand ich auch nervig.
Das ist die einzige Szene. Das ist wirklich noch, also das ist toll. Das ist ja ein tolles Zeugnis für diese Filme. Ja. Dass ich noch nie irgendwas gesehen habe, wo ich gedacht habe, das kenne ich schon.
Ja.
Aber und das war das erste Mal, ich dachte, nee, das habe ich jetzt schon zu oft gesehen.
Aber ich habe das Gefühl, er hat sich so überall so. Aber das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber ja, ich verstehe es. Ich habe voll Lust, nochmal da reinzutauchen und zu überlegen, was das so für Momente sind. Und ich war am Ende, war ich so, ich würde voll gerne mehr über diese Wellensittich-Armee erfahren. Was geht bei denen ab?
Toll.
Was machen die sonst so?
Was ist deren
krasse Wellensittiche?
Wo kommen die her? Die waren auch so süß gezeichnet. Die waren so sehr kindlich und bunt und chubby und witzig irgendwie. Die waren cool.
Und ich will wissen, warum ist dieser Typ im Reiher. Was geht ab?
Ja, wie ist der da?
I don't know. Ich habe keine fucking Erklärung, aber ich bin so.
Und dann war ich kurz verwirrt, weil dann gab es diese anderen, diese Pelikan oder so, diese Geisterwesen runter.
Die auch scheiße sind, ne?
Die auch scheiße sind, dann dachte ich, die gehören irgendwie dazu, vielleicht zu dem Reiher.
Ich war ein starker Mensch, der irgendwie in dem Reiher dann weitergelebt hat, weil der Reiher diesen sieht.
Ja,
I don't know, ich habe keine Ahnung.
Oder die Reiher konnten ja auch sprechen, also so weit entfernt sind die anderen. Weiß ich noch nicht.
Weiß ich nicht. Ja. Aber wir müssen noch ein bisschen über Hayao, ich muss dir ein bisschen über Hayao Miyazaki erzählen,
weil
er ist so scheiße zu seinem Sohn, das ist unfassbar. Goro Miyazaki, Hayao Miyazakis Sohn, hat ja auch für Studio Ghibli Filme gemacht. Er hat auf jeden Fall The Tales of Earthsea gemacht.
Mhm.
Und es gibt eine Doku über Hayao Miyazaki, die heißt 10 Years of Hayao Miyazaki.
Mhm.
Und da geht es unter anderem um den also der verfolgt sehr nah, wie die Ponyo gefilmt haben. Es gibt auch, glaube ich, eine 10-stündige oder eine 8-stündige Doku darüber, wie die Ponyo gemacht hat. Habe ich mir noch nicht angeguckt, werde ich mir auch, glaube ich, nicht mehr anschauen. Mhm. Unter anderem in dieser Doku wird gerade auch, während Hayao Miyazaki Ponyo macht sein Sohn The Tales of Earthsea.
Mhm.
Und es gibt, also er sagt regelmäßig, dass er nicht will, dass sein Sohn Filme macht.
Mhm.
Sein Sohn ist eigentlich Bauingenieur, aber hat auch sein Leben lang immer gezeichnet, weil sein Vater fucking Hayao Miyazaki ist. Sein Vater war fast nie zu Hause anscheinend. Er hat seinen Vater auch mehr durch seine Filme erlebt. Natürlich Distant Father. Kein Wunder. Wundert mich jetzt nicht. Also diese ganze, man muss natürlich auch mit einem Grain of Salt betrachten, dass ich finde seine Welten großartig. Und ich entschuldige das dann, dass er nicht zu Hause war. Ich so denke, mein Gott, du hast mir so viele tolle Welten gemacht. Aber am Ende vergessen wir, vielleicht hätte er einfach kein Kind haben sollen.
Ja.
Vielleicht wäre das die clevere Variante.
Und ich meine, natürlich auch betrachten muss man das ja nochmal eine andere, also das ist keine Rechtfertigung für irgendwas. Vedder setzt keine Kinder in die Welt, wenn ihr nicht für die da sein könnt. Aber der ist ja schon einfach noch in einer ganz anderen Gesellschaft sozusagen groß geworden und historisch sozusagen noch was anderes erlebt.
Was ich meine ist, dass er halt dann diesen Film schaut, die Preview von The Tales of Earthsea, irgendwie sich gar nicht richtig Hallo sagen beide und dann geht er nach einer Stunde oder so raus und sagt, boah, hat sich angefühlt, 3 Stunden, raucht eine vor dem Kino, also im Kino noch und fuckt sich so übertrieben darüber ab, wie scheiße er den Film findet. Geht dann wieder rein und ist danach auch so, ja, er hätte keinen Film machen sollen, der ist noch ein Kind. So. Was ich manchmal ganz schön finde, ist, dass er sich selber auch, dass er das selber auch sieht. Das gibt so einen Moment von, ja, ich bin halt auch kindisch da drin. Er kann ihm das nicht verzeihen oder er kann ihm nicht. Aber er macht so, man bekommt dann auch noch in dieser Doku irgendwie im letzten Teil mit, dass er gerade an seinem nächsten Film sitzt.
Mhm. Der Sohn.
Der Sohn.
Ja.
Er auch selber. Und er ist aber der Story, also er, also Hayao Miyazaki hat das Skript geschrieben, das Skript, das Drehbuch. Aber hat sonst eigentlich nichts mit dem Film zu tun. Aber geht immer mal so durchs Büro und es ist halt, er ist halt am Ende der Boss von Ghibli. Mhm, also nicht wirkt direkt, aber er läuft da rum und alle schauen auf
also
ihn.
Also machen wir uns vor, er ist auch die einzige Person, die man wirklich international so auch damit wahrnimmt irgendwie. Ne?
Ja,
also gibt es andere, aber ich glaube, er ist schon die größte.
Er ist der größte.
Nummer.
Er ist am
nicht
Ende.
Die einzige, aber die größte wahrscheinlich.
Ja, voll. Und dann läuft er halt so durchs Büro von auch allen Leuten, die natürlich auch für ihn arbeiten.
Ja.
Die wissen, dass er, so die zu ihm aufsehen. Mhm. Sein Sohn übrigens auch, der blickt sehr zu ihm auf. Und er redet nicht mit seinem Sohn, sondern mit allen anderen und sagt denen, was die zu tun haben bei dem Film von seinem Sohn. Sagen so, hey, was sind das für Bilder? Macht so die Bilder fertig und sagt, wie die keine Emotionen haben. Und ich glaube auch manchmal valid Punkte so. Ich glaube, er
ja,
hat
aber
auch
ist ja egal, er hat ja niemand gefragt.
Natürlich nicht. Aber es ist auch krass, dass er so den Film mit, und er geht dann auch zum Produzenten von dem Film und sagt ihm, dass er bitte dafür sorgen soll, dass die erste Szene soll, der irgendwie sein Bett machen. Das ist super wichtig, weil wenn er das Bett nicht macht, dann hat die Figur keine Dings. Und dann sagt er so, ich würde dir sehr ans Herzen legen, wenn du dafür sorgst, dass die erste Szene, dass er sein Bett macht. Und dann ist er so noch so, nee, ich finde, der muss sein Bett nicht machen, weil warum soll er sein Bett machen? Es geht ja darum, dass er jetzt los muss. Oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Es ist einfach so krass, wie er sich dazu so einbringt. Und
ich weiß nicht, ich gucke mir das mal an.
Guck das mal
nicht, ob ich mir sage, ihn mögen werde.
Es gibt auch sehr viele wholesome Momente, wie er mit so Kindern redet oder wie er so, er ist halt ein, er raucht sehr, sehr viel und ist halt meistens in Solitude und malt die ganze Zeit. Malt wundervoll und dann guckt man ihn wieder an, wie er irgendein Bild malt in 2 Minuten, was großartig aussieht. Und denkst,
er kann ja fantastisch sein in dem, was er macht und ich kann ihn trotzdem nicht mögen.
Ich glaube, du wirst ihn, ich glaube, es ist nicht so einfach, ihn nicht zu mögen. Also, wenn du, ich finde die,
weil das klingt alles ziemlich wirklich, also es macht mich wütend.
Es ist wirklich schlimm.
Ja.
Also, es sind wirklich schlimme Momente da. Es sind, auch zum Beispiel, dann gibt es ein, so 2008, glaube ich, war das ein schlimmes Erdbeben in Japan. Mhm. Und das war auch zu den Dreh... Oh, 2009, weiß nicht mehr. 2013 vielleicht auch.
Weiß nicht, leider.
Irgendwann ein schlimmes Erdbeben in Japan. Wirklich eines der schlimmsten Erdbeben seit langem. Es sind Städte komplett zerstört. Ganz tragisch. Und das auch zu den Dreharbeiten von diesem Film, von seinem Sohn. Und die sagen dann, hey, lass erstmal zwei Tage nicht arbeiten kommen. Sie sind aber gerade alle im Office. Und dann kommt er so mit und ist so, nö, ihr kommt morgen zur Arbeit. Ihr kommt alle zur Arbeit. Und ist das geht nicht. Es geht nicht, dass ihr nicht arbeitet. Und dann sieht man aber auch so die nächste Szene, wie er so ganz süß da reinläuft und allen so Süßigkeiten gibt.
Ja,
und so.
Sorry, aber das ist ja wohl Toxic Trait bis zum Umkippen.
Und er lacht so und er ist so ganz sweet und lacht mit den Leuten. Und später hat er die ganze Zeit diesen Kittel an und läuft so. Und dann ist so, du bist schon, auch ein ziemliches Arschloch.
Ich bin nicht sicher, ob ich das sehen will.
Guck dir das mal an, das ist wirklich sehr, es ist sehr spannend, man erfährt viel. Und vor allem, ich finde es auch spannend, dass er sich, dass er einen auch so persönlich mitnimmt, weil er weiß, dass er gefilmt wird.
Wie wurde das denn gemacht? Also die haben,
der ist die ganze Zeit
eine Langzeit-Doku.
Es war nicht dauerhaft die 10 Jahre, aber bei den Drehs und bei den, also es gibt
haben die halt immer so Aufnahmen gemacht. Und
aber der war die ganze Zeit super close mit ihm. Und das fand ich so skrupellos, dass er so keinen Filter davon macht, dass er gerade den Film seines Sohnes, seiner Produktionsfirma, ist ihm scheißegal, dass er vor der Kamera sagt, das ist ein richtig schlechter Film. Das ist der Film, den man auch am Ende, das ist der Film. Er sagt, das ist einfach ein schlechter Film. Das geht nicht. Und wie er auch danach seinen Sohn sagt, dass er kein Regisseur ist. Er sagt auch, hey, vielleicht solltest du einfach kein Regisseur sein.
Ja.
Du kannst es ja nicht.
Ja.
Und der Sohn wurde übrigens von der Produktionsfirma
gefragt. Kann der Sohn sich ja jetzt der Junge und der Reihe anschauen und sagen, weil...
Ich bin nicht
da. Du vielleicht auch nicht.
Das werde ich ja sehen. Ja, es ist, es bleibt. Vielleicht deswegen müssen wir auch aufpassen, ich muss aufpassen, wie ich Hayao Miyazaki ins Unendliche lobe. Ich muss noch einen Abschluss zu dem Film finden. Also, du hast jetzt schon ziemlich viel über den Film gelästert.
Ja, ich habe jetzt viel über den Film gelästert. Ich finde, natürlich finde ich alle. Sollen den gucken gehen, wie immer sollen alle ins Kino gehen. Nein, ich finde das jetzt.
Ich akzeptiere, dass Leute diesen Film gucken.
Nein, aber es gibt ja Filme, da sagt man so, ey, guck dir die Scheiße nicht an.
Nein, okay,
so,
das
ist natürlich nicht der Film, wo ich das sage. Guck, alle sollten sich den anschauen und ich denke, viele werden da vieles drin finden. Ich finde es aber schon krass, dass die allgemeine Meinung, und das ist, und da finde ich, glaube ich, manchmal das Glorifizieren geht mir vielleicht ein bisschen zu weit. Ich will niemandem unterstellen, dass sie nun deswegen den Film lieben. Aber ich glaube, man geht natürlich in so ein Miyazaki, Studio Ghibli, der macht nach 10 Jahren wieder einen Film rein und ist ja auch wahnsinnig gewillt, den zu lieben.
Ja, voll.
Und es ist wahnsinnig schwierig dann auch, dass manche nicht, ich schaffe das und andere nicht. Es ist, glaube ich, schwierig, den auch im Prozess des Guckens zu... Das will ich auch nicht sagen, aber ich glaube auch im Prozess des Guckens ist es schwer, den zu hassen.
Ja.
Und auch jetzt die ganzen Kritiken und keine Ahnung, und ich verstehe ja auch, man will jetzt, Miyazaki irgendwie macht nach 10 Jahren wieder einen Film und vielleicht ist das jetzt wirklich der letzte Film, weil der ist einfach sehr alt geworden.
Jetzt ist einfach wahrscheinlich vom Alter, ja.
Und der muss jetzt auch nicht auseinandergenommen werden irgendwie. Und wenn man den einfach annehmen will, ist es völlig okay. Aber es ist schon so, dass einfach alles im Internet positiv ist. Und alles ist irgendwie, das autobiografische Werk von Miyazaki. Und da ist so viel Persönliches drin. Und ich glaube, da geht die Glorifizierung von so einer einzelnen Person mir so ein bisschen zu weit, weil...
Aber ich glaube, das sehe ich nicht so, dass das so ist, weil ich habe gerade mal The Boy and the Huron auf und der hat von The Guardian 3 von 5 Sternen, von Roger Ebert.com 4 Sterne, wobei das ist schon bei Roger Ebert die...
4 ist wirklich hoch.
Aber ich muss sagen, ich habe jetzt mehr durchmischte Reviews gesehen.
Muss ich nochmal mehr gucken, weil ich fand, die erste Woche war wirklich irgendwie sehr...
The New York alles Times, eine Sekunde. Ah, kann ich nicht lesen, aber die The Boy and the Hero Review, Hayao Miyazaki has a question for you. Okay.
A lot of questions for you.
There's just hier Metacritic, eine Sekunde.
So many questions.
Questions.
Questions. Many questions.
Ja, okay. Generally favorable. Ja. Aber The Guardian 60, nee.
Ja, dann vielleicht alle mit so einem netten Blick, aber trotzdem jetzt, also niemand zerstört es jetzt. Und das ist schon auch okay.
Aber zerstören fände ich schon
auch schwer. Nein, zerstören geht es auch nicht drum, aber keine Ahnung. Die Messlatte liegt hoch, Leute. Und ich finde, da kommt er also mal wirklich null dran.
Ja, wie zum Beispiel
und das ist ja auch okay, weil das ist seine eigene, nein, ich meine die Studio Ghibli und Miyazaki-Messlatte und das ist ja auch okay, weil das ist seine eigene Messlatte und der hat es geschafft, dass diese Filme für mich auch so hoch stehen und für viele auch so hoch stehen. Das ist ja Hammer.
Ja.
Aber ich finde, der wird bei mir never in den Top 10 Ghibli-Filmen vorkommen.
Doch, bei mir schon.
Ja.
Ich glaube schon. Aber es gibt ja auch nur. Also ich finde.
Nein, nicht Miyazaki, ich würde das, glaube ich, verhindern. Obwohl, ja, die sind schon die Großen, ne? Die in den Top 10 vorkommen, muss man schon so also, sagen.
Ja. Ich kann, ja, ich weiß auch nicht. Ich muss den nochmal.
Ich würde vielleicht Porco Rosso danach
stellen. Porco Rosso fand ich wirklich schlecht.
Ganz schwierig. Also ich habe den
so
aber auch.
Ein italienisches Schwein. Ich weiß nicht, warum muss man das so sehr.
Ich fand den irgendwie auch so. Der war so überzeichnet irgendwie. Und das ist halt komisch, dass ich das sage über diese Filme von denen. Aber
die waren gezeichnet, ne?
Es war so karikativ auf so eine fast schon fiese Art und Weise irgendwie. Ich fand das ganz merkwürdig.
Ich fand es auch komisch, dass er so nah, so irgendwie realistisch. Das fand mich damals so gestört, dass er so. Warum müssen wir jetzt wirklich einen italienischen Schweineflieger, der aber ein Mensch ist, ein Schwein?
Ja, und ich fand es irgendwie. Also, ich fand es auch so slightly, dass ich so dachte, ich glaube, ich brauche mehr Wissen, um zu entscheiden können, ob ich das okay finde.
Ja, ja. Es wirkt irgendwie problematic.
Ja, genau. Ja, es wirkt irgendwie alles slightly problematic. Ich habe zu wenig Ahnung sozusagen, aber. Nee, den würde ich, glaube ich, nach Der Junge und der Reiher setzen, aber fast alles andere kommt für mich davor.
Ich muss nochmal. Wir posten auf unserer Letterboxd eine. Zwei Ghibli-Reihenfolgenlisten. Dann müssen wir natürlich beachten, dass wir nicht alle gesehen haben. Und dann gucken wir, welche Liste, welche Reihenfolge mehr leistet.
Okay,
wir sagen nicht welche, obwohl wir wissen ja
schon
welche.
Jetzt wissen die alle schon, du hast Junge der Reihe Platz 1, ich Junge der Reihe gar nicht drauf.
Eins auf er ist Top 5, würde ich sagen. Ja, okay, also vielleicht Top 10.
Ja, da rückt er schon ganz
also drin. Er ist auf jeden Fall unter Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja,
ja. Das war eine Schloss. Ich mache mir da Gedanken.
Das fand ich so gut.
Ja.
Da hätte ich Bock zu gucken jetzt.
Wir können ja nochmal ein Rescreen Ghibli-Reihe machen.
Ja, das wäre
vielleicht jetzt nicht.
Hätte man jetzt wahrscheinlich vorher machen sollen.
Ach, vor allem nachdem wir gerade über Hayao Miyazaki geredet haben. Naja.
Ich guck mir die Doku mal an.
Guck die Doku an.
Dann werde ich was dazu sagen.
Ja, und dann reden wir das nächste Mal über Doku. Wir können auch sehr viel über. Können wir über Dokus reden, finde ich.
Mega gerne.
Also,
ja, finde ich gut.
Aber nicht über wirklich spezifisch, sondern einfach nur über den Begriff Dokumentarfilm.
Oh.
Da bist du doch Experte.
Da habe ich ja, also da habe ich ja ganze Bachelorarbeiten drüber geschrieben. Oder über Mockumentary. Ich finde ja Mockumentary ist geil. Kann man wieder über Fünf-Zimmer-Küche-Sarg reden.
Wir müssen auch noch über Next Goal Wins ein bisschen reden, weil du fandst den, ich fand den nicht so lustig.
Ich glaube, der hat auch abgeklappt. Ich fand den in dem Moment prima. Ich habe den in dem Moment, hatte ich Spaß damit und der ist okay, die meisten Jokes sind im Trailer, das fand ich ein bisschen schade, ich hätte den Trailer, glaube ich, nicht so oft sehen sollen, aber da konnte ich nichts für, der lief halt immer im Kino.
Okay.
Und da war eigentlich alles an den guten Jokes ist da drin. Mhm. Ich finde aber, der hat so ein paar Sachen, die irgendwie so schief hätten laufen können, wie man jetzt das Spiel erzählt, dass der es einfach erzählt, weil er es seinem Papa erzählt, der in diesem Zelt irgendwie liegt, fand ich so super witzig. Und der war irgendwie süß, der war irgendwie wholesome, aber der ist ein Rando-Film. Ich habe ein bisschen Angst, dass Taika Waititi durch ist. Und das will ich gar nicht sagen.
Nein,
aber
das ist
der hat immer noch einen sehr guten und pointierten Humor, finde ich, für mich. Und der Film ist, ich habe dem jetzt nicht so viel auszusetzen. Und ich hatte Spaß mit dem. Aber
und ich finde, er ist einer der Regisseurinnen, die halt diese Native-Geschichte irgendwie.
Voll.
Ich habe das Gefühl, er hat einfach schon eine Sache, die er verfolgt
und
die man so in den Filmen auch sieht.
Ja.
Und ich fand's ganz
und der auch irgendwie so treu bleibt, ne? Und das weiterhin macht, auch wenn er irgendwie jetzt so große Sachen auch mit nachproduzieren darf und Regie machen darf.
Egal wo, ist es vertreten.
Voll, das ist schon mega geil. Und ich glaube, ich finde den auch einen guten Typen. So. Also auch in Interviews geht es ja voll viel Thema. Und ich finde das immer sehr, sehr nice. Und das auch noch mit so einem Humor verbinden zu können, irgendwie, ist natürlich irgendwie krass.
Voll.
Aber ich hoffe natürlich trotzdem immer noch für einen kleinen Fünf-Zimmer-Küche-Sarg oder Hunt for the Wilder People oder so.
Ich habe immer noch nicht Hunt for the Wilder People.
Ja, da kannst du dir aber noch mal einen guten Waititi-Film anschauen.
Ja, muss ich vielleicht.
Du wolltest aber gerade noch, wolltest du gerade noch über was anderes?
Über unsere Oscar-Wette.
Über die Oscar-Wette?
Die wir jetzt online haben.
Ja.
Bald.
Ja, wir haben gesagt, es ist eine Oscar-Abstimmung.
Oscar-Abstimmung.
Genau.
Weil wir gegen Wettspiel sind.
Genau, nicht
wetten. Das halten wir im Privatleben.
Wir machen eine Oscar-Abstimmung.
Abstimmung.
Die haben wir so ein bisschen geklärt, ob es darum geht, was man sich am meisten wünscht oder was man am ehesten denkt.
Ihr seid frei. Ich will keine Regeln, wie der Miyazaki-Film schon uns vorgemacht hat. Wir sind die Schöpfer.
Das liebe ich.
Ihr macht eure Geschichte. Ich würde aber, das wird online gehen am Tag der Nominations.
Mhm.
Also haltet Ausschau.
Ein paar sind ja sogar schon draußen. Also Shortlist sind
Schon draußen. Ja, Nominations noch. Wir werden die bestimmt schauen.
Ja, die Nominierung schon.
Ja.
Obwohl, das ist dann wieder in so einem leeren Theater mit so zwei Schauspieler, in die man so Nebenrollen.
Nee, letztes Mal war das der von The Sound of Metal.
Sound of Metal.
Ja, wie heißt der nochmal? Ja. Der auch diesen Kurzfilm gemacht hat. Mhm. Riz Ahmed.
Ja.
Ja. Den fand der ist cool. Sehr cool.
Ja, aber trotzdem sitzen die in so einem leeren. Also
vielleicht macht es Robert Pattinson mit Paul Mescal und dann knutschen die.
Never ever. Da ist keine Sau ist da.
Ja.
Da passiert überhaupt nichts. Die sind einfach in so einem leeren Theater morgens um 8.
Ja?
Ja.
Morgens.
Ja.
Macht, stimmt. Das war war mal ganz cool, weil es bei uns meistens so eine coole Zeit
ja, voll,
war.
Aber es ist halt total, ich finde es total cool. Also, und es ist so, irgendwie, dann werden die so aufgesagt und dann, als wäre das so, also man fühlt ja diesen, mein Gott, das sind die Nominierten, aber da ist niemand und niemand feiert, sondern müssen die so in die nächste Kategorie übergehen. Mhm. Es ist so komisch aufgebaut, das Ganze. Es gibt mir ein ganz ungewohntes Gefühl irgendwie.
Ja, das war schon ein bisschen eerie.
Ja.
Wenn du jede Kategorie, wenn du sagst, eine, wo du dir ziemlich sicher bist, was gewinnen wird, hast du so eins? Also sagst du, ja, das ist jetzt so ein No-Brainer irgendwie.
Nee, gar egal nicht, habe ich das, um ehrlich zu sein.
Gar keins? Nicht Sound, nicht Kamera, nicht Documentary. Eternal Memory, for example. Short.
Ja, ich glaube nicht, dass Eternal Memory gewinnen wird.
Keine.
Ich finde es noch schwierig. Irgendwie habe ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt. Ich meine, Barbie wird halt vorkommen.
Oppenheimer vielleicht.
Wird halt vorkommen.
Ja, das hätte ich jetzt
aber,
auch.
Aber, also ich glaube, dass Barbie wird in Soundtrack und keine
aber
Ahnung.
Aber was? Das ist ja schon schwierig.
Bester Song.
Ja, aber welcher? Da sind ja schon mehrere. Billie Eilish?
Ja.
Ja, okay.
Ja, das ich glaube, Billie Eilish. Okay. Ja, ich sage, Billie Eilish gewinnt bester Song für Barbie.
Okay.
Ich glaube, daran ist alles
nicht
rund.
Nicht The Holdovers für Visual Effects fürs Auge.
Ja, Holdovers wird irgendwas gewinnen, weil das ist ja wohl der Americanste Film gefühlt.
Ja.
So, der irgendwie.
Aber wir haben auch Oppenheimer, ich weiß nicht, wo.
Das ist einiges und Barbie. Also, das ist ja fantastisch. American. Die werden alle was gewinnen. Ja, aber Holdovers ist ein bisschen. Ja, ist jetzt ein gemeiner Vergleich. Ich würde sagen, Holdovers ist ein bisschen Fablemans.
Ja.
So, also nee, es ist schon so ein bisschen so American, keine Ahnung, Tradition.
Ich sag, dass Best Documentary Smoke Sound Assist dort gewinnen wird.
Oh, okay. Habe ich noch nicht mal geguckt. Scheiße, Mann, muss ich noch machen.
Ja, das
okay,
ist mein Pick.
Cool.
Fancy. Sonst sage ich nichts zu meinen Picks, weil okay, das wird gegen mich verwendet.
Ja, genau.
Ich habe auch noch eine andere Sache, die
mir fällt gleich auch ein anderer Song ein, den ich gewinnen lassen will, wahrscheinlich.
Von RRR.
Nicht schon wieder. Mein Downfall.
Warte, du kannst ja I'm Just Ken.
Ja, ich hoffe nicht.
Nein.
Das wäre so gemein auch. Und so Dua Lipa und Billie Eilish will ich schon irgendwie. Nicht das I'm Just Ken von Ryan Gosling. Hat er den geschrieben?
Nee, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube, der schreibt nicht. Er spielt Klavier, aber.
True.
Okay, so.
Okay.
Wir müssen auch noch über The Bear reden, finde ich.
Oh.
Ich habe mich gerade zufällig meinen Laptop angeguckt.
Und da sehe ich Serien
Top 10 Things Jeremy Allen White Can't Live Without GQ. Können wir vielleicht auch mal machen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet.
Ja.
Weil eigentlich sind wir ein Film.
Alte Filme, haben wir gesagt. Jetzt sind wir neue Serien. Well.
Let's. Wir haben über Ghibli gerade geredet, das sind alte Filme.
Ja, genau, stimmt.
Ja, wir machen halt immer so ein. Wir haben halt gerade Bock
darauf. Ist ja auch völlig egal. Niemand hält uns davon ab.
Es hören eh nur 20 Leute, ja, die wir kennen. Ja. Und,
wissen, wie sprunghaft wir sind.
Ja. Okay, tschö. Warte, wir müssen noch ein Lied anmachen.
Ja, gibt's einen Song.
Warte, was sagst du zu Chihiros Reiselied?
Natürlich.
Okay, dann.
Chihiros Reiselied.
Das heißt so. Das heißt Chihiro Reiselied. Wir können natürlich auch jetzt mit einem anderen.
Ja, das wäre okay. Geht ins Kino.
Das habe ich mal auf Klavier versucht zu spielen.
Holt euch MubiGo, jetzt auch in Köln.
Ich habe kein MubiGo. Sollte ich mir das holen?
Ich auch noch nicht, weil letztes Jahr hat es das gleiche gekostet wie mein normaler Account und jetzt ist es teurer geworden seit dem 1.1.
Ja, das habe ich auch gehört.
18,90 € und ein Film die Woche umsonst. Wow. Lohnt sich schon.
Aber dann hast du auch Mubi dabei. Vielleicht Shoutout an Mubi. Wenn ihr uns. Wir würden werben, wenn ihr uns das. Umsonst geben.
Ja,
vielleicht.
Wir warten auch immer noch auf unsere Reaktion von den Letterbox-Leuten nach unserem Shoutout.
Ja, die sprechen nur Englisch. Das ist unser Problem. Shoutout. MubiGo spricht Deutsch.
Das ist wahr.
In Deutschland.
In Deutschland.
Wobei Mubi
ein paar
ist
von denen, ja.
Es gibt MubiGo auch woanders?
Ja, schön. In England, oder?
Wie viel Werbung ist das, wie wir über Mubi reden, während One Summer Day Lives?
Mubi ist da was, also ist ja aus London, oder? Also ich denke, dass es da Mubi Go wahrscheinlich geben wird. Doch, Nora, glaube ich, Mubi Go.
Okay, Shoutout an Nora.
Also in London gibt es das auch.
Und damit?
Ja, geht ins Kino.
Und gibt uns Mubi Go umsonst.